Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Liebe Zuhörenden und an der Osteopathie Interessierten, herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Wir beide sind zwei Osteopathen und möchten euch in diesem Podcast die Osteopathie etwas näher bringen. Mir gegenüber sitzt Dennis. Dennis, bist du da?
Hallo Klaas, auf jeden Fall. Ich grüße von der anderen Seite der Elbe.
Ja, danke, danke. Andere Seite der Elbe heißt, du sitzt nördlich der Elbe, Hamburger Westen, Ottensen. Ich sitze südwestlich der Elbe in der Region Buxtehude-Stade.
Okay, lieber Klaas.
Das bringt vielleicht auch so ein bisschen die Dynamik des Podcasts rüber. Du so die fancy Stadtmentalität und ich so ein bisschen hier die Landkreis altes Land Obstborn-Mentalität. Das ist doch ganz gut für den Anfang, oder?
Altes Land Obstbauer-Mentalität, ja, da bin ich mal gespannt, wie wir im Zuge unseres Podcasts da noch ein bisschen Leben ins Spiel bringen, beziehungsweise was sich da rauskristallisieren wird, ob wir feststellen, dass es durchaus unterschiedliche Menschen gibt, die zu uns kommen, ob die andere Bedürfnisse, andere Vorstellungen, andere Leiden haben sogar. Ja, mal sehen, was dein Berufsalltag so zu bieten hat diesbezüglich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch, wer von uns beiden die Bauernmentalität hat, obwohl einer von uns in der Großstadt wohnt, der andere in der Kleinstadt. Das können dann unsere Zuhörer später entscheiden.
Ja, klar, heute ist Sonntag. Wir nehmen auf. Was hattest du heute als Vorbereitung auf der To-Do-Liste?
Als Vorbereitung, ich hatte heute einen entspannten Sonntag im Wald spazieren gewesen, Pilze gesammelt, Pilze gefunden auch seit langem endlich mal wieder. Und ansonsten habe ich die Leute in meinem Haushalt hier vor die Tür geschickt, damit wir hier entspannt aufnehmen können, Dennis.
Okay. Ja, ich sitze hier auch verschanzt in meinem Schlafzimmer, gebe ich ganz ehrlich zu. Das sind erstmal unsere Basics, wie wir diesen Podcast starten. Wenn wir irgendwann den Thron der Podcast-Welt an uns gerissen haben, dann wird das natürlich irgendwann ein professionelles Aufnahmestudio sein. Aber von hier aus fangen wir jetzt mal an, die Osteopathie-Welt umzudrehen. Wie sieht's aus?
Ja, sehr gut. Dann wollen wir uns doch mal gegenseitig vorstellen, oder?
Ja, okay.
Ich hatte die wunderbare Idee, dass jeder eine möglichst detailgetreue und möglichst realitätsnahe Vorstellung für den anderen schreibt jeweils. Möchtest du loslegen oder soll ich loslegen?
Okay, ich fange einfach mal an.
Okay, schieß los.
Pass auf, mir gegenüber sitzt ein Typ, dessen Tag 25 Stunden zu haben scheint. Als studierter Osteopath, Heilpraktiker und Physiotherapeut managt er nicht nur seit Jahren seine eigene Praxis mit mehreren Mitarbeitern, sondern hat währenddessen noch Zeit, einen berufsbegleitenden Mastertitel abzuschließen, einen Haufen Fachbücher zu schreiben, als Dozent für mehrere Fort- und Weiterbildung tätig zu sein und als Referent internationale Fachvorträge zum Besten zu geben. Optisch könnte der Rap-affine Kampfsport-Fan durchaus als respektabler Preisboxer im Rotterdamer Containerhafen durchgehen. Über die Jahre, die ich ihn nur kenne.
Es fing so gut an und jetzt geht das in diese Richtung hier.
Das hat mir aber nicht über die Jahre, die ich ihn nun kenne, rutschen die Korkenzieherlocken so langsam den Rücken runter. Für manche eine Frisur, für viele die längste Stirn der Welt. Ich freue mich, dass er heute kurz seine Lieblingsbeschäftigung für diesen Podcast unterbrochen hat, zwischen zwei Tierdokumentationen mir zugeschaltet, direkt aus der Badewanne, in der einen Hand eine Zigarre, in der anderen einen respektablen Whisky, Klaas aka Bob Stechmann.
Dennis, fantastisch, fantastisch.
Oh, auf den Punkt
gebracht. Ja, stimmt fast alles. Ja, genau. Vor allem der Punkt mit den Tierdokumentationen.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass wir uns so gut kennen.
Klaas, du hast 5 Jahre lang während der Ausbildung neben mir gesessen. Ich weiß mittlerweile mehr über Nilpferde als über das rechte Handgelenk. Also das ist schon deine Schuld, definitiv.
Das stimmt. Wo du Nilpferd sagst, hatte ich dir mal diese Inside Nature's Giants Folge gezeigt.
Nee.
Spielst du darauf an?
Nee, aber du hast mir permanent von irgendwelchen Tierdokumentationen erzählt.
Okay, ich möchte festhalten, dass das alles hochgradig seriöse Tierdokumentationen waren. Das, was ich eben angesprochen hatte, ist eine Sendung der BBC, die es vor ein paar Jahren mal gab, wo große Tiere dissektiert wurden, also wo man die Anatomie von großen Tieren sieht. Zum Beispiel, glaube ich, ein Nilpferd oder Löwe, Rennpferd, Kasua, solche Geschichten.
Kasua,
auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Hast du einen Mehrwert für deine tägliche Arbeit als Osteopath herausgezogen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, welche, aber auf jeden Fall.
Da werden wir dann später darauf zu sprechen kommen. Das bereitest du ja nochmal separat vor, hast du gesagt, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay.
Okay, ja, auf jeden Fall danke ich dir für diese Vorstellung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Und
sehr schön.
Bestens.
Du darfst dich revanchieren.
Genau, ich habe auch was gemacht.
Aber
zum Thema Dennis. Der stolze Westfale und eingebürgerte Hanseate Dennis Jacobs ist Osteopath und trägt in dieser Disziplin sogar den quackademischen Titel des Bachelor of Science.
So.
Dennis hat sich vom Fachkneter, Klammer auf, Massagemaus, Klammer zu, eines lokalen Hockeyvereins für gut betuchte Promi-Töchter zum Nationalosteopath der Bundesliga hochgefummelt. Auch wenn er 60 Stunden in der Woche gebuckelt hat und am Wochenende durch die Länder reist, nimmt er sich für jeden einzelnen Fall individuell Zeit. Ein Teil seiner positiven Rezensionen für seine Praxis gehen alleine auf seine sympathische Art zurück. Klammer auf, Anführungszeichen unten. Einfach ein cooler Typ, Anführungszeichen oben, Klammer zu.
So.
Man sollte sich jedoch nicht von seiner freundlichen Art und seiner lauchigen Körperstatur täuschen lassen.
Ich wusste, dass du auf den Lauch
kommst. Schaut mal sein Bild an. Wie er mit einer Kaffeetasse in der Hand an einer Ottensener Hauswand lädt, wird einem klar. Das ist ein Mann, der es gewohnt ist, große Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen auf alltäglicher Basis zu treffen.
Ha, so
gut, ne?
Endlich.
Ja,
auf jeden Endlich Fall. Sieht's mal jemand. Vielen Dank, mein Lieber.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind beide recht geschwingt jetzt, würde ich sagen. So eine schöne, liebevolle Vorstellung des jeweils anderen.
Ja, klar. Also ich muss ja auch sagen, also das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja vielleicht noch nicht. Wir kennen uns seit dem Beginn unserer Osteopathie-Ausbildung, die wir zusammen in Hamburg gemacht haben. Wir haben 5 Jahre lang quasi die Schulbank nebeneinander gedrückt und nicht nur Osteopathisches geteilt, natürlich auch viel Osteopathisches, aber auch durchaus viel Privates und haben quasi unsere Werdegänge parallel immer so ein bisschen abgedatet und auch das eine oder andere Fachgetränk nach der Facheinheit zu uns genommen und demnach.
Ja, manchmal auch zwischendrin.
Zwischendrin, in der schönen verlängerten Mittagspause war das auch möglich. Und demnach die ein oder anderen Details kennen wir voneinander. Vielleicht kann man die noch gegeneinander ausspielen im Zuge dieses Podcasts.
Ausspielen, ja, genau.
Ja.
Je nachdem, wie das in welche Richtung das geht, ob das hier irgendwann ein bisschen fies wird oder ob das alles im freundlichen, beschwingten Rahmen bleibt.
Ja, so sieht's aus. Also, wir fassen mal zusammen. Also, wir sind beide Osteopathen. Wir haben ja am Ende des Tages unterm Strich ähnliche Ausbildung. Wir sind beide Osteopathen, wir sind beide ursprünglich Physiotherapeuten und wir sind beide Heilpraktiker. Klaas, warum sind wir denn Heilpraktiker eigentlich?
In Deutschland ist das notwendig, um die Osteopathie ausüben zu dürfen. Es gibt ja den Begriff der Heilkunde, also wenn man Sachen macht, um Patienten zu helfen, die man nur machen darf, wenn man entweder ein Arzt ist oder ein Heilpraktiker. Und selbst wenn man Physiotherapeut ist, berechtigt einem das nicht, gewisse Sachen zu machen. Zum Beispiel jemanden ohne Rezept zu behandeln. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt mit Rückenschmerz, sagt, kann ich zu dir kommen, mich behandeln lassen. Wenn ich jetzt nur Physiotherapeut wäre, würde das auf jeden Fall nicht ausreichen, weil ein Physiotherapeut in Deutschland nur auf Verordnung eines Arztes kurative Behandlung machen darf, dass man Schmerzen lindert, was ich auch immer macht. Und zum Beispiel auch so Techniken, wenn es ums Einrenken geht, Knochenknacken mit Impulstechniken. Sowas ist nur was für Ärzte oder Heilpraktiker leider. Man muss sagen, dass halt die Osteopathie kein hundertprozentig anerkannter Beruf in Deutschland ist. Deswegen ist halt diesen Umweg über den Heilpraktiker geht.
Ja. Darüber werden wir uns definitiv in Zukunft noch näher austauschen und uns immer wieder updaten. Ganz, ganz interessanter berufspolitischer Knackpunkt.
Auf jeden Fall. Wir bei dem Thema Berufspolitik
sind. Ja, ich möchte noch einmal zu diesem Thema Heilpraktiker etwas sagen, weil das ist immer so ein Thema, mit dem ich tagtäglich in meinem Beruf konfrontiert werde. Wenn ich denn sage, dass ich Heilpraktiker bin oder dass ich eine Heilpraktikerrechnung stelle, weil am Ende des Tages sind wir beide eine Heilpraktikerpraxis jeweils und stellen eine Heilpraktikerrechnung. Die Technik, die wir da anwenden, ist dann die Osteopathie und das wird dann abgerechnet. Der Heilpraktiker an sich ist ein vom Gesundheitsamt, sprich vom Staat geprüfter medizinaffiner, wie soll ich das sagen? Also Mediziner wäre wahrscheinlich falsch.
Das ist ein richtiger Beruf, richtiger Medizinberuf.
Genau, also wir sind darin ausgebildet, etwaige Krankheitsbilder, Problemstellungen oder Notfälle wahrzunehmen und adäquat zu handeln. Das kann man, glaube ich, sagen. Wir haben ein klares Bild von Dingen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, also gewisse Notfallerkrankungen, gewisse Krankheitsbilder, gewisse Bereiche von Gesundheitsthemen wie Zahnheilkunde oder zum Beispiel Transplantationsmedizin oder was fällt mir noch ein, Geschlechtskrankheiten. Das dürfen wir als Heilpraktiker alles nicht.
Geschlechtskrankheiten.
Das dürfen wir alles nicht beackern. Und dennoch sind wir darin ausgebildet, Menschen, die zu uns kommen, so untersuchen zu können, dass man hinterher definitiv sagen kann, okay, du darfst jetzt von mir behandelt werden oder du musst jetzt umgehend ins Krankenhaus oder in die Psychiatrie oder zum Facharzt oder weiß der Kuckuck was. Das ist eigentlich quasi der Kern dieser Heilpraktiker, des Heilpraktiker-Daseins. Viele Leute in meinem Umfeld setzen Heilpraktikertum und Homöopath immer gleich.
Auf jeden Fall.
Und sagen dann sowas wie, wenn ich sage, ich bin Heilpraktiker und da glaube ich nicht dran, da gibt es nichts dran zu glauben oder nicht dran zu glauben. Also das ist am Ende des Tages einfach ein Arbeitstitel. Und ich sage dann immer so, wenn ich diesen Arbeitstitel habe und Menschen dann zu mir kommen dürfen, dann entscheiden wir zusammen, ob ich jetzt Osteopathie oder Akupunktur, chinesische Medizin im Allgemeinen, Homöopathie, Hypnose, Psychotherapie oder dreimal mit dem Kopf fest gegen die Wand hauen. Alles, was dem Allgemeinwohl und dem Patienten nicht schadet, was dann angewendet werden kann, das obliegt dann zwischen Patient und Heilpraktiker. Und das ist zum einen Chance, aber auch zum anderen das große Problem, weil es da viele Leute gibt, die unlautere Sachen machen oder auch ein bisschen Voodoo-mäßige Sachen machen.
Unlautere Sachen, gutes Wort auf jeden
Fall. Du und ich spreche da für uns beide, weil ich dich jetzt auch kenne. Wir versuchen, unsere Arbeit durchaus auf einigermaßen wissenschaftliche Beine zu stellen und uns an Dinge zu orientieren, die begründbar sind, die erklärbar sind. Es gibt aber durchaus HeilpraktikerInnen, die Dinge tun, wo wir beide sagen, wow, das ist jetzt ja wirklich fahrlässig oder gefährdend oder wie auch immer. Also große Diskrepanz.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, muss man sagen. Ich versuche auch möglichst den Leuten nicht so oft aufzubinden, dass ich halt Heilpraktiker bin. Ich sage halt immer, ja, Osteopath und so weiter. Heilpraktik kommt eigentlich nur zur Sprache, wenn es halt so ans, sag ich mal, ans Eingemachte geht, welche Grundlage wir brauchen, um das zu machen, was wir machen möchten, auch zu dürfen. Weil halt eben der Osteopath ja kein richtiger Beruf ist. Wo man jetzt zum Beispiel wie wir 5 Jahre in Teilzeit oder es gibt ja auch die Möglichkeit in Vollzeit Osteopath zu werden in Deutschland im Studium, das berechtigt einem erst einmal zu gar nichts. Also Insbesondere, wenn man gar keinen medizinischen Grundberuf hat, darf man ja nichts weiter machen. Und da ist halt eben der Heilpraktiker der Umweg. Und genau.
Ja, das ja. Ganz kurz dazu, dass wir diese drei beruflichen Abschlüsse gemacht haben.
Ja, ne? Das ist schon manchmal ganz schön krank, wenn man das so sagt, ich habe drei Berufe, ne? Also.
Ja. Also ja. Hast du mal hochgerechnet, wie viel Zeit deines Lebens du für Ausbildung investiert hast?
Ja, schon, ja, klar. Physiostudium, 5 Jahre Osteopathie, dann nochmal ein Master oben drauf gehängt. Ja, ich bräuchte einen Taschenrechner. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber es geht so auf die 10 Jahre zu. Wobei man natürlich sagen muss, wenn du erstmal Physiotherapeut bist, dann kannst du ja auch arbeiten. Und die meisten Sachen liefen halt, oder eigentlich lief alles dann so ein bisschen nebenher, wo man halt mal mehr, mal weniger vollzeitmäßig arbeiten konnte.
Das stimmt. Also ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die diesen Weg genommen haben. Es gibt mittlerweile viele, die diese drei Berufe innehaben. Und wir beide haben es dann, glaube ich, auch strategisch am optimalsten gelöst und es schon vieles miteinander kombiniert und integriert und viele Übungsphasen in die jeweiligen anderen Berufe auch mit reingesteckt und so weiter. Und also ich kann für mich nur sagen, und wahrscheinlich würdest du das sofort unterschreiben, wir picken uns aus all diesen Berufen und all diesen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, einfach das raus, was wir für den Patienten individuell am sinnvollsten finden und nutzen das auch. Und ob das jetzt eine klassisch definierte physiotherapeutische Technik ist oder ob es jetzt doch ein osteopathischer Move ist, das sei mal dahingestellt. Am Endeffekt würde ich jetzt durchaus auch sagen, dass die Osteopathie mich am meisten geprägt hat und ich von meiner täglichen Arbeit auch immer am osteopathischsten, sprich ganzheitlichsten denke und versuche immer irgendwelche Verknüpfungen herzustellen, die ich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, als Physiotherapeut damals noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und seitdem ich dazu in die Lage gebracht wurde durch meine Ausbildung und mein Studium, freue ich mich einfach und es macht am meisten Spaß, einfach da über den Tellerrand zu sehen und einfach Dinge rauszufinden und behandeln zu können, die man vorher nicht so auf dem Zettel hat. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, genau so würde ich es eigentlich auch beschreiben, dass man versucht, verschiedene Sachen zu vereinen und vor allen Dingen auch so ein bisschen den Bullshit rauszulassen. Also Sachen, man lernt ja Verschiedenes, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Sachen, die wirklich evidenzbasiert sind, wofür es klare wissenschaftliche Belege gibt oder was halt einfache, simple Biomechanik ist und Sachen, die so ein bisschen abdriften in verschiedene Richtungen, spiritueller Natur, energetischer Natur, wie auch immer, das kann auch alles sehr gut sein und sehr gut funktionieren, aber man muss es ja auch nicht machen. Man kann sich auch an bestimmten Themen orientieren und halt, wie du schon sagtest, immer so am Patienten orientiert, dass man mit einem breiten Arsenal an Werkzeugen, an Techniken oder an weicheren Möglichkeiten auf den Patienten einzugehen und dem dann halt auch zu helfen. Und dafür ist es halt ganz cool, so diesen sehr breiten Blick zu haben.
Definitiv.
Und ich habe mir so gedacht, wir sprechen hier so über Osteopathie schon relativ intim, also schon so, als ob jeder, der uns zuhört, das schon genau weiß, was das so eigentlich ist. Aber ich habe ganz oft den Eindruck, es kommen auch, also dass sehr viele Leute nichts bis wenig damit anfangen können und manchmal auch tatsächlich Patienten bei mir sitzen und gesagt oder irgendwie da sitzen und sagen, ja, ich wurde hierher geschickt, meine Frau schickt mich oder meine Kollegin oder der Arzt sagt, ich soll mal zum Osteopathen gehen. Ich habe gar keine Ahnung, null Ahnung, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was hier gleich machen.
Okay, so viel zum Thema Landbevölkerung rund um Stade. Das finde ich mal lieber.
Ja, genau.
Okay, also ich habe auch durchaus Patienten, ja. die von irgendwie Partnern geschickt werden oder wo die Arbeitskollegin, der Arbeitskollege gesagt hat, boah, da musst du jetzt unbedingt mal hin mit deinem mit deinem Problem, Steißbein. Aber dass die jetzt gar keinen Plan mehr von Osteopathie haben, ich weiß nicht.
Ja, es also ist zugegebenermaßen
Hamburg,
selten.
Ich hab jetzt also das Wort Osteopathie ist schon mal durch jedes Ohr gerauscht, glaube ich, würde ich immer mittlerweile
Meinst du? Ich glaube, das ist aber deine Filterblase, dass du dich darauf umtreibst, dass jeder das schon mal gehört hat. Ja, was ich wollte noch mal ein paar Definitionen zur Osteopathie vorlesen hier.
Mhm, okay.
Ich habe mir mal so ein paar Sachen durchgeschaut. Es gibt ja die verschiedensten Ansichten darüber, was das so ist. Und ich wollte eigentlich die vorlesen und dann sollst du sagen, von wem die Definition ist. Aber das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich fange mal mit der ersten an.
Okay.
Ja. Der Beruf des Osteopathen ist nicht eindeutig definiert. Die Anforderungen an eine Ausbildung sind gesetzlich nicht verankert. Also es war kein Osteopath, der das gesagt hat. Es war der Bundestag 2019. Der Bundestag, genau. Der Bundestag 2019 war so ein Stellungspapier.
Gut, deswegen. Und
das war so ein bisschen im Zuge der Bestrebungen, dass man halt diesen Beruf so ein bisschen reglementieren will und auch vielleicht, dass es irgendwann den Beruf auch überhaupt gibt. Also wir halten mal fest, es gibt diesen Beruf in Deutschland nicht. Es gibt so ein paar regionale, lokale Ausnahmen. In Hessen ist das zum Beispiel etwas anders. Genau. Grundsätzlich heißt es, der Beruf ist nicht eindeutig definiert. Anforderungen an eine Ausbildung sind nicht gesetzlich verankert.
Ich möchte kurz zu Protokoll geben. Gut, dass wir eine neue Bundesregierung gewählt haben. Vielleicht hat die Osteopathie wirklich auch einen neuen Restart. Es ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch keine definierte Regierung festgelegt. Von daher kann ich jetzt einfach das mal so in Orbit hauen. Ja.
Okay. Wir freuen uns auf die Zukunft. Naja, das war jetzt ein bisschen so eine runterziehende Definition. Jetzt möchte ich mal mit etwas Positiveren weitermachen. Die ist auch sehr kurz. Osteopathie ist eine Wissenschaft, eine Kunst und ein bisschen Magie.
Eieiei.
Von wem war das? Ich habe es leider mit dem falschen Akzent vorgelesen. Ich wollte ein bisschen französisch
sprechen. Ja, dann war es wahrscheinlich Jean-Pierre Barral, einer unserer großen Meister. Ist das korrekt?
Nee, leider nicht.
Ist nicht korrekt.
Es ist Philippe Druel. Das ist jetzt auch nicht so der große Guru, muss man sagen. Aber ja, ist eigentlich ganz, ganz cool, finde ich.
Also,
Wissenschaft, Kunst. Ein bisschen Magie. Ein bisschen.
Ja. Aber da kommen wir jetzt ja schon an einen interessanten Punkt. Wir haben uns jetzt gerade vorhin schon klar als diejenigen definiert, die versuchen, möglichst Hokuspokus und Esoterik rauszulassen.
Und jetzt komme ich hier mit Magie. Ja.
Kunst und Magie lässt natürlich jetzt so ein bisschen
lässt sehr viel Raum offen.
Also ich weiß.
Ja, aber deswegen lese ich das ja auch vor, damit die Leute sehen, wie pluralistisch das Ganze doch ist und was man da so alles reinpacken kann. Und das, vielleicht kommt das ja so im Laufe unserer Folgen hier auch so ein bisschen rüber, dass das keine homogene Sache ist.
Das werden die Leute schnell feststellen, ja.
Stichwort homogen. Wir kommen zur nächsten Definition. Das ist jetzt einer, den du kennen solltest, ein Osteopath. Auf jeden Fall auch definitiv der steht ziemlich weit oben. Also pass auf, Osteopathie stellt bis heute eine unpräzise, definierte und heterogene Behandlungsweise im Spannungsfeld zwischen Esoterik und evidenzbasierter Medizin dar. Mhm. Rat mal, hau mal einen Namen raus.
Ein aktueller Therapeut?
Ja, es ist Mastertitel, Master of Science, Klaas Stechmann.
Nein!
Ist gut, ne?
Okay, das ist ja wirklich einer der ganz Großen. Also,
auf jeden Fall. Ich lese ihn nochmal vor, nur damit das nochmal so rüberkommt.
Hast du das denn definiert?
Ich habe das mal in einer Seminararbeit, habe ich das mal rübergebracht. Da ging es um, ich habe eine Stellungnahme zur kraniosakralen Osteopathie so verfasst.
Okay, ich will es nochmal hören.
Ja, gerne doch. Osteopathie stellt bis heute eine unpräzise, definierte und heterogene Behandlungsweise im Spannungsfeld zwischen Esoterik und evidenzbasierter Medizin dar.
Boah, da kommen wir aber nicht so richtig gut bei weg, Junge, oder?
Meinst du? Na, naja, so ist das. Also
zwischen Esoterik, was ist denn Esoterik an Osteopathie?
Was ist denn Esoterik? Hast du mal dieses eine Buch da durchgelesen mit Holons und mit dies und das? Ich weiß bis heute nicht, was das sein soll.
Aber hey, wir sind jetzt hier, also wir haben keine Räucherstäbchen bei uns in der Behandlungsraum. Stell dir vor, uns hört jetzt jemand zu, der sagt, oh, boah, vielleicht ist Osteopathie irgendwas für mich. Und jetzt kommen wir hier mit Holons und Spannungsfeld zwischen Esoterik und anderen Themen um die Ecke.
Ja, ich möchte das so ein bisschen so offen lassen, so ambivalent. Also ich finde auch, keine Ahnung, ich möchte das auch nicht so ins Negative stellen mit, ich sag jetzt mal Schamanismus oder Räucherstäbchen. Das sind doch auch Sachen, die können wirklich cool sein. Die können mit Sicherheit Leuten echt helfen. So, es ist halt nur was ganz anderes als so diese knüppelharte wissenschaftliche, evidenzbasierte Medizin.
Das stimmt. Unser Podcast heißt Knochenjob. Das wollte ich nochmal eben kurz an dieser Stelle einfügen.
Genau, zum Thema knüppelhart. Da passt das auch ganz gut dazu. Aber die Osteopathie ist ja auch nicht knüppelhart. Das ist ja auch eine Medizin, die Verschiedenes hat. Die hat weiche Seiten, hat aber auch die etwas intensiveren, härteren Seiten. Was ja auch das Schöne daran ist. Und ich möchte, dass du hattest jetzt so also gesagt, das kommt so vielleicht negativ rüber. Ich finde das überhaupt nicht negativ. Ich finde das schön.
Okay. Ja. Ich erinnere mich an unseren Ausbilder und den Gründer unserer Osteopathie-Schule, Mr. Dobler, der da sagte, es gibt ein Lehrbuch für Osteopathie, wo eine Feder auf dem Cover zu sehen ist und da steht Osteopathie, die sanfte Art zu heilen oder irgendwie sowas in der Richtung. Blockaden sanft lösen. Und im Nebensatz sagte er, das Buch könnt ihr in die Tonne werfen. Lacht er dann auch selber, weil er, ich glaube, daran teil, also er hat es selbst mitgeschrieben und so weiter.
Damit beteiligt ich
mich, ja. Aber das ist, glaube ich, das, was du als Spannungsfeld auch bezeichnest. Es gibt halt super sanfte und super sensible Techniken. Aber es gibt natürlich auch wirklich, grobstofflich ist jetzt vielleicht das falsche Wort,
aber grobstofflich.
Es gibt durchaus handfeste
und auch
direkte,
regionale intensiv.
Techniken, die, naja, ich hätte fast gesagt, wo es knallt und stinkt, wie in der Chemie, aber wo es, wo was passiert und wo man sofort eigentlich nach einer Aktion eine Reaktion auch wahrnimmt. So,
wo es auch mal böse wehtun kann.
Kann es. Und es kann sogar auch mal zwei, drei Tage danach noch mal ein bisschen mehr unangenehm sein.
Ja, muss es kann auch mal durchaus sagen. Zwei Wochen draus werden in sehr, sehr seltenen individuellen Fällen.
Ja. Ja, ganz interessant. Also demnach durchaus spiegelt deine Definition unsere aktuelle Lage korrekt.
Schon so ein bisschen, dann. Ne?
Ja.
Und soll ich noch eine weitere vorlesen?
Ja, los, Horst.
Okay, das ist jetzt die sogenannte Grande Dame der Osteopathie. Mein Kontakt mit der Osteopathie begann, als ich 4 Jahre alt war. Aus dem einfachen Grund, dass ich ein schwächliches Kind war. Durch Zufall fanden wir einen Osteopathen, der die ganze Familie, einschließlich des Hundes, mit erstaunlichem Erfolg behandelte. Es ist die Osteopathin Viola Fryman, die stammt aus England, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. 1921 ist sie geboren, ist irgendwann rübergewandert in die USA. Und interessant daran sind verschiedene Sachen. Erstens, dass ja auch England, ganz im Gegensatz zu den meisten zentraleuropäischen, also europäischem Festland, die Osteopathie schon sehr früh hatte, also durch Little John damals. Ich weiß nicht wann, war das 19. Jahrhundert? Nee, war es nicht, ne? Aber es war auf jeden Fall Anfang 19. des 20.
Jahrhunderts. Wurde die Osteopathie ja begründet, quasi, ne? Die sich weiterentwickelt.
1863 in den USA von Andrew Taylor Still. Und das finde ich ganz spannend daran. Erstens das, dass es in England auch schon sehr früh Osteopathen gab. Und sie war 21 geboren und dass der Osteopath, von dem sie hier spricht, in ihrer Kindheit die ganze Familie behandelt hat. Also sie sogar wusste, wie sie den Hund anzufassen hat, dass der Köter hat, dass es dem auch besser geht. Und so muss ich sagen, sehe ich mich oder so sehe ich meine Arbeit oder die Osteopathie halt auch ein bisschen, dass man ein Know-how mitkriegt und seine Erfahrung macht, Erfahrung sammelt und damit halt jeden behandeln kann. Also sei es ein 90-jähriger Senior, sei es eine schwangere Frau, sei es ein Rugby-Spieler, sei es ein Hund, sei es ein kleiner Säugling, so ungefähr. Natürlich gibt es da jede Menge Abstufungen. Du kannst ihn eigentlich so behandeln wie den anderen. Aber das bringt die Osteopathie so mit sich, dass man halt verschiedenste Möglichkeiten kennenlernt und lernt. Und wenn man das ein bisschen verinnerlicht hat, dass man halt so das anwenden kann auf den jeweiligen Menschen oder vielleicht auch auf das jeweilige Tier, was da vor dir steht oder sitzt und du das behandeln kannst.
Definitiv, aber wichtig ist zu sagen, dass wir unser osteopathisches Konzept oder jeder Osteopath hat auch seine eigene Routine, sein eigenes osteopathisches Denken, dass wir das nicht immer über alle drüber stülpen, sondern ein Prinzip oder ein großer Pfeiler der Osteopathie ist ja halt, sich individuell auf diese einzelne Person oder den Hund oder den Goldfisch oder die Großmutter halt einzustellen. Wo kommt diese Person her? Was hat die Person für eine gesundheitliche Vergangenheit? Was ist das Problem aktuell? Und daraus versuchen wir dann immer individuell einen Behandlungsansatz zu stricken und Ursachen, Folgenketten zu finden und da zu behandeln, wo wir es am sinnvollsten empfinden. Und das kann dann manchmal auch ganz weit weg von dem eigentlichen Problem sein, womit die Menschen dann zu uns in die Praxis kommen. So, und nochmal, um diesen Bogen dann zu der Definition davor zu spannen, zu diesem Spannungsfeld zwischen Esoterik und Schlachthaus, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht. Es wird auch immer ganz unterschiedliche Osteopathen mit unterschiedlichen Ansätzen auf dem Markt, sage ich jetzt mal, geben. Und die Menschen und Patienten suchen sich dann auch irgendwie individuell genau das, was sie brauchen. Auch da gibt es Unterschiede. Also ich habe in meinem Umfeld Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel ganz anders arbeiten als ich. Und da das manchmal räumlich ein bisschen verwirrend ist, klingeln die dann fälschlicherweise an einer anderen Tür und stehen dann bei der Kollegin vor der Tür und die Kollegin sagte mir dann, Mensch, bei dir sind immer so viele junge, sportliche Menschen, attraktive Leute da, die muss ich dann zu dir schicken. Und zu mir kommen dann immer Menschen, die noch einen ganzen großen Rucksack mit anderen Problemen und auch viel Psychologie haben.
Und das könnte an dem Behandler, an der Behandlerin selber liegen.
Das könnte an der Behandlerin liegen, das könnte an der Technik liegen und das könnte an auch dem Marketing liegen. So, und am Ende des Tages auch natürlich, wenn du so einen gewissen Stamm hast, die haben ja wiederum auch Mund-zu-Mund-Propaganda-mäßig immer ihre Leute mit ähnlichen Themen in ihrem Umfeld und das diversifiziert, oder nicht diversifiziert sich, aber das verbreitet sich dann natürlich auch so ein bisschen weiter. Aber das ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass du als Therapeut eigentlich immer die Leute auch anziehst, die du mit deiner Technik haben willst, beziehungsweise die du als Osteopath denen du gut helfen kannst, sozusagen.
Ja, ne? Also absolut. Du schaffst dir dein eigenes Klientel, so kann man das so ausdrücken.
Jeder Mensch sucht sich den Therapeuten, den er als zielführend empfindet, und ich glaube auch, jeder Osteopath kann den Leuten gut helfen, wo er das Gefühl hat, mit seinen Techniken kommt er da weiter.
Ich finde, vielleicht sollten wir auch noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen und auch gleich noch mal sagen, was Osteopathie so überhaupt ist. Wir haben jetzt Verschiedenes vorgelesen, aber wenn jetzt jemand ohne jegliche Vorkenntnis hier zuhört, weiß er wahrscheinlich gar nicht, was Osteopathie ist. Also behandeln wir mit Spritzen, behandeln wir mit Händen, behandeln wir mit Edelstein oder sowas. Du kannst ja gleich mal vielleicht einen Fall so kurz erläutern, wo du sagtest, man behandelt vielleicht irgendwo anders als da, wo der Schmerz ist. Aber bevor du das machst, ich habe noch eine Definition, die ich noch loswerden muss.
Hau raus.
Das will ich noch eben machen. Okay, pass auf. Meine Osteopathie steht für eine moderne, manuelle Therapie, basierend auf den Prinzipien der klassischen Osteopathie und erweitert durch die neuesten Erkenntnisse der osteopathischen Forschung und Wissenschaft.
Das muss ja wirklich ein Fachmann gewesen sein, der das geschrieben hat.
Ja, also ja, ich glaube, wird sich drüber gestritten.
Das ist definitiv meine Definition, beziehungsweise die Ankündigung.
Ich habe es von deiner Website runtergecopy-pastet.
Genau. Damit habe ich mich witzigerweise heute noch beschäftigt. Dementsprechend wusste ich schon nach den ersten drei Worten, dass das in die Richtung geht. Ja.
Wäre sonst ein bisschen peinlich geworden, ja. Ja, aber in deiner Definition kommt das schon mal ganz gut rüber, dass es halt auch eine manuelle Therapie ist. Also wir behandeln die Patienten, indem wir unsere Hände einsetzen.
Ganz genau.
Drücken, ziehen. Ich kann ja mal kurz sagen, wenn ein Patient bei mir sitzt und sagt, ich habe keine Ahnung, was sie mit mir machen oder worum es hierbei geht, erklären Sie mal. Dann sage ich immer, es ist eine manuelle Behandlungsform. Ich drücke, ich ziehe. Manche Sachen sind ein bisschen doller, manche Sachen können etwas intensiv sein, dann gibt es einen Wohlschmerz. Manche Sachen sind aber auch sehr sanft, wo man kaum die Berührung spürt. Und es kann sein, dass ich dort arbeite, wo der Schmerz auch sitzt. Es kann aber auch sein, dass ich ganz woanders arbeiten werde. Dass wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Rückenschmerz zu mir kommt, dass ich halt gucke, sind seine Füße in einer Linie? Ist das Knie frei beweglich? Hat er sich vielleicht mal die Schulter gebrochen oder irgendwas? Und ich muss dann auf die Suche gehen und schauen, wo das Problem ist, wo die Ursache der Schmerzen sitzen. Und das dann halt mit manuellen Grifftechniken lösen und wieder in den Griff kriegen, dass ich den Körper, ich sage mal, den Körper so hinbiegen, dass der Körper von alleine wieder so die Kontrolle zurückgewinnt und der Körper in Einklang mit sich und der Schwerkraft ist.
Oh, mit sich und der Schwerkraft, ja.
Ist gut, oder? Ich habe so ein bisschen improvisiert.
Super, ja. Aber ist die Frage, ob das Lieschen Müller auch gut verarbeiten kann, ja.
Aber ja, am Ende okay. Ich habe so ein bisschen improvisiert, das mit der Schwerkraft.
Ich kann dir da natürlich folgen. Ja. Wenn ich komplette Laien vor mir sitzen habe, fange ich da ganz rudimentär an, sage, ich arbeite mit meinen Händen und ausschließlich mit meinen Händen. Und ich gehe von Kopf bis Fuß jetzt mit meinen Händen an den Körper und gehe auf die Suche mit meinen Händen nach Blockaden, Verstauchung, Verspannung, Verklebung. Und versuche die alle mit irgendwelchen Techniken mit den Händen zu lösen. Dabei gibt es durchaus sanfte und entspannte Techniken, aber manchmal gehe ich auch direkt an Probleme. Es kann auch mal ein bisschen zwicken und zwacken oder ein bisschen ziehen. Aber mir ist immer wichtig, dass meine Patienten sich sicher und wohl fühlen bei mir. Das sage ich jedem Patienten im Vorfeld auch immer, dass wenn sie Fragen haben oder es irgendwie den Spanisch vorkommt oder die irgendwelche Themen haben, von denen ich vielleicht im Vorfeld keine Kenntnis habe, dann sollen sie sich bei mir melden und dann finden wir da einen Weg und eine Lösung für. Und am Ende des Tages versuche ich, jedwedes Hindernis im Körper aufzulösen, so dass die Maschine Körper in sich wieder reibungslos funktionieren kann. Also am Ende eine durchaus maschinistische Ansicht, die ich dann immer ein bisschen versuche zu erklären, aber damit habe ich die Erfahrung gemacht.
Ja.
Das verstehen die Leute am Anfang immer ganz gut. Also normalerweise.
Ich fand, das klang ziemlich gut.
Der Körper funktioniert in sich.
Muss ich eingestehen.
Funktioniert eigentlich in sich, aber aufgrund unseres Lebens, unseres Alltags, von inneren und äußeren Kräften haben wir da durchaus Einschränkungen und die versuche ich zu lösen. So. Und ganz wichtig, das ist mir wirklich immer wichtig, also wir sind die Experten für funktionelle Probleme. Das heißt, wenn das Zusammenspiel verschiedener Strukturen, Knochen, Sehnen, Bänder, Muskeln, innere Organe, Nervenbahnen, Faszien, Lymphe, alles Mögliche, wenn das nicht gut miteinander sich bewegen kann, sich nicht ganz normal verhalten kann, dann sind wir die Experten dazu. Wenn du dir einen Knochen gebrochen hast, wenn du eine Krebserkrankung hast, wenn du einen schlimmen Infekt hast oder dergleichen, dann ist das ein struktureller Schaden. Dann gehe bitte zum Facharzt, lass dich da gut versorgen. Und dann ist es nicht unbedingt unser Brot. Ne? Also optimalerweise wäre es, wenn wir strukturelle Probleme, also irgendwelchen Schaden einer Bandscheibe oder weiß der Kuckuck was, von dem Experten behandeln lassen. Wenn das aber alles in Ordnung ist und der Schulmediziner oder der Experte hebt die Schulter und sagt, ich weiß nicht so richtig, wo es herkommt, dann geht es für uns los. Das ist immer so das, was ich versuche zu vermitteln. Und da habe ich mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk auch mit vielen Schulmedizinern und wir spielen uns da gut die Bälle zu, so dass wir alle gut klarkommen.
Ja, das ist ganz gut, weil du dann niemanden auf die Füße trittst, weil sich da keiner so von den Schulmedizinern auch auf die Füße getreten fühlt. Ja, das ist eigentlich ganz gut, das ein bisschen abzugrenzen. Wobei so gewisse strukturelle Probleme, jetzt insbesondere die Bandscheibe, also wir behandeln ja definitiv Leute mit Bandscheibenproblemen, Bandscheibenschäden. Das ist ja einfach super häufig. Und du hast doch garantiert jeden Tag welche mit Bandscheiben da bei dir.
Das ist richtig, aber wenn ein Bandscheibenvorfall zum Beispiel einen neurologischen Ausfall ergibt wie Taubheit oder Schwäche im Bein oder sowas, dann ist das ein chirurgischer Notfall. Dann müssen wir die Leute zum Chirurgen geben. Das muss dann zeitnah bearbeitet sein. Wenn ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert ist, die Schmerzen sind da und vielleicht auch ein bisschen Missempfinden und ein bisschen Schwächegefühl, aber es ist schon medizinisch abgeklärt, dann stürze ich mich da drauf und dann kann ich auch häufig sehr viel helfen. So, ne? Aber ich würde jetzt nicht...
Ja, genau.
Also nicht, dass das so falsch verstanden wird. Ich könnte persönlich nicht gut schlafen, wenn ich jemanden bei mir habe, wo ich sage, okay, krass, der humpelt jetzt hier mit einem tauben Beinen zu mir. Und ich sage, ja, das kriegen wir mit der Osteopathie schon immer geregelt. Da muss man das Ganze auch wirklich schon abgrenzen. Und ich würde solche Menschen dann immer weiterschicken, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, dass es halt wir überhaupt nicht konträr zu irgendeiner schulmedizinischen, zu bildgebenden Verfahren oder so stehen. Wir haben halt unsere Möglichkeiten zu arbeiten. Manchmal ist es ja auch nicht so relevant, was da oder ob es da eine Grundlage gibt, sage ich mal. Also ob jetzt die Bandscheibe wirklich 3 Millimeter vorgewölbt ist oder nur 2 Millimeter oder ob die richtig rausgeflattert ist. Weil wir ja mit den funktionellen Problemen halt arbeiten, also mit den Zusammenhängen halt irgendwie. Und es ist ja bekannt, dass man auch trotz eines Bandscheibenvorfalls auch nicht unbedingt Schmerzen haben muss. Also es gibt ja verschiedenste Versuchreihen und Studien, wo gezeigt wurde, Leute ab einem gewissen Alter ohne Rückenschmerzen haben so und so viele Bandscheibenvorfälle. Und wir haben halt die Möglichkeit, daran auch zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich stimme dir da vollkommen zu, dass das auf jeden Fall wichtig ist. Das bringt ja auch diese Berufsbezeichnung des Heilpraktikers mit sich, dass man da sich ganz klar abgrenzen kann und halt vor allen Dingen auch nicht bei gewissen Themen der wichtigen Behandlung durch die Schulmedizin im Weg steht. Ne? Insbesondere das schlimmste Beispiel ist ja eigentlich das mit den Krebserkrankungen und so. Mhm. Das ist ziemlich wichtig, das steht im Vordergrund.
Ja.
Ja, klar. Sind wir ganz schnell schon wieder zu unangenehmen Themen abgedriftet. Krebserkrankungen.
Gut, aber das ist auch Alltag durchaus. Also ich habe durchaus Menschen mit Krebserkrankungen oder auch mit Metastasen, die zu mir kommen, weil sie Schmerzen haben, so. Und
auf jeden Fall, ja.
Wird da begleitend unterstützt und geholfen. Da darf man natürlich nicht das ganz schwere Geschütz auffahren, aber da gibt es definitiv Möglichkeiten zu helfen. Also irgendwie hat es sich zum Beispiel auch, also jetzt ein großer Bogen gespannt, weg von Krebserkrankungen hin zu Schwangerschaften, ein durchaus positives Ereignis in den meisten Fällen zumindest. Hat es sich so entwickelt, dass ich viele schwangere Frauen behandle, wo man ja auch immer wo man so abwägen muss, welche Techniken kannst du da anwenden, guten Gewissens, wenn irgendwas passiert, musst du aufpassen und so weiter. Also da
absolut.
Schieße ich jetzt auch nicht mit den ganz großen Geschützen los, aber definitiv scheine ich da irgendwie bei zum Beispiel ISG-Problemen oder sowas Abhilfe schaffen zu können. Und es sind jetzt mittlerweile schon ein paar Kids auf die Welt gekommen, die gesund und munter sind.
Die Mütter, die schon durch deine Hände gegangen sind,
bevor sie auf der Welt waren. Ja. Die heißen alle Dennis und Denise jetzt, die Kids. Ja. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber man muss natürlich auch immer gucken, dass man so ein bisschen respektvoll die Kirche im Dorf lässt und nicht sagt, so kommt alle zu mir und wir retten die Welt. So, ne?
Ja, da sind auch noch zwei Aspekte ganz interessant zu, gerade bei Schwangeren und auch bei Säuglingen. Bei Schwangeren erlebe ich das sehr oft so, dass die so gesehen niemand anfassen will oder niemand möchte die behandeln. Also gerade so aus der ärztlichen Ecke kriege ich das so ganz oft mit. Oder ich habe da öfter Patienten auch zugeschoben bekommen von Frauenärzten teilweise auch, weil du darfst ja nur ganz bestimmte Medikamente nehmen, wenn du das überhaupt machen möchtest. Viele Schwangere wehren sich ja auch dagegen, während der Schwangerschaft Medikamente zu nehmen, selbst wenn die zugelassen sind und wenn die nicht über die Plazenta das Kind beeinflussen können. Und naja, was machst du denn damit? Die sollen keine Spritzen kriegen, dies nicht kriegen, das nicht kriegen und so. Und das erlebe ich ganz oft, wenn die zu mir kommen, dass die halt froh sind, dass da jemand ist, der die wirklich auch anguckt und behandelt. Und dass es dann auch, wenn es gut läuft, im besten Falle auch zügig besser wird. Ne? Weil so eine Schwangerschaft ist nicht so leicht, habe ich mir sagen lassen. Oder es gibt leichte, es gibt schwere Schwangerschaften. Aber das ist so ein ganz guter Aspekt, dass wir halt eben ohne irgendwelche schädlichen Einflüsse arbeiten können.
Genau.
Und auch bei Säuglingen geht es ja auch genauso weiter. Also ich behandle ja auch regelmäßig Säuglinge und das ist ja auch, es gibt ja die im Laufe des Lebens diese ganzen standardisierten U-Untersuchungen, die ja sehr wichtig sind, dass man guckt, okay, Kind kann dies, kann jenes, es wird das gecheckt, dass man wirklich so ziemlich alle Probleme und Krankheiten und Entwicklungseinschränkungen ausschließen kann. Aber dann gibt's halt auch super viele funktionelle Probleme, wie dass die viel schreien, dass sie viel starke Koliken haben, dass der Kopf nur zur einen Seite gedreht ist oder sowas. Und da ist es auch ganz oft so, dass die Schulmedizin halt irgendwie auch nicht weiter weiß. Der Kinderarzt weiß nicht weiter. Manchmal gibt es Orthopäden, die sich auch mit Kindern sehr gut auskennen. Die legen dann auch mal Hand an. Aber das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Metier, wo wir sehr gut arbeiten können. Wenn man halt guckt, okay, was ist da los? Warum kann das Baby nur auf der linken Seite an der Brust trinken? Oder warum schreit das so viel? Man hat halt die Möglichkeit, von Kopf bis Fuß, das geht bei den kleinen Dingern ja sehr schnell, alles anzugucken, zu machen und zu arbeiten und was auch immer, sei es jetzt Blockaden, sei es jetzt Faszienverklebung, wie auch immer, was man auch immer man da macht, darauf halt einzugehen. Das ist halt auch so das Schöne daran.
Ja, und du hattest vorhin gesagt, jetzt bleiben wir mal kurz bei den Schwangeren. Vielleicht kannst du mal erklären, was Osteopathie überhaupt konkret bedeutet. Da kann man doch jetzt ganz schön die Anekdote von deiner Bekannten zum Besten geben. Eine frisch gebackene Mutter, die ihr Säugling stillt und Probleme hat, oder hatte, dass die Kleine oder der Kleine, die Kleine, ich weiß nicht mehr ganz genau.
Der Kleine
an der Brust zu säugen, weil es immer mal wieder zu Milchstau oder Entzündung der Brust war.
Brustinfektion und Entzündung kam, ja.
Genau, Entzündung kam und da hattest du an mich weiter verwiesen mit der Bitte.
Du hast ihn nach Feierabend noch durchgeknüppelt.
Genau. So kann man es auch sagen, genau. Mir die Brustwirbelsäule mal anzuschauen, weil also das vegetative Nervensystem, sprich Sympathikus, Parasympathikus, alles, was die Organisation der inneren Organe anbelangt, über das die Menschen sich im Zweifel nicht selber Gedanken machen müssen, so erkläre ich das immer. Also Herzschlag, Atmung, Verdauung und aber auch zum Beispiel Milchproduktion bei Müttern wird über das vegetative Nervensystem mitgesteuert. So, und jetzt war es so, dass aufgrund der neunmonatigen Schwangerschaft mit am Ende schwerem Bauch und kräftigen Zügen über diesem schweren Bauch an der Wirbelsäule sich einige Blockaden in der Brustwirbelsäule eingestellt haben und in der unteren Halswirbelsäule. Und die Idee war jetzt, das wieder zu regulieren, um einen positiven Einfluss auf das autonome Nervensystem zu nehmen, um darüber die Kette zu bilden, dass die Milchproduktion und die Drüsenfunktion in der Brust einfach wieder normalisiert wird. Und das haben wir dann probiert. Es hat auch ordentlich gekracht und gescheppert, als ich da manipuliert habe. Und ja, aber das waren irgendwie Techniken von 2-3 Minuten, bis das vollbracht war. Und seitdem sprudelte es quasi. Und die Probleme beim Stillen waren behoben. Ja, manchmal bin ich selber verdattert, was wir alle so machen können, aber das war mal wieder so ein Beispiel dafür, wozu wir eigentlich in der Lage sind und mit welchen einfachen Handgriffen man Dinge im Körper regulieren kann. Ja.
Ja, genau. Auch so ein bisschen fernab von, sage ich mal, Schulterschmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen so. Dass man halt auch durch den Einfluss, wie zum Beispiel, du hast es ja jetzt gerade so genannt, mit der Wirbelsäule, dass man über Knochen, über Gelenke auch Möglichkeiten hat, auf tief sitzende, tiefgreifende Körperfunktionen einzugreifen und deinen Körper halt eben so zu regulieren. In diesem Sinne, in diesem Falle war es halt so Milchproduktion, aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, Kopfschmerzen, manchmal auch Sachen wie ja, psychische Probleme, Angststörungen, teilweise Depression, solche Sachen. Da, weil der ganze Körper ja in einer Einheit funktioniert, haben wir halt auch manchmal die Möglichkeit, durch Techniken, die jetzt erst einmal recht mechanisch wirken und manchmal auch wirklich, manche Sachen gehen ja super schnell, ne, knick-knack, hat man manchmal die Möglichkeit, da einen guten, großen Einfluss drauf zu nehmen.
Ganz genau.
Auch da ist es aber wichtig, dass es halt nicht per se die Behandlung ist.
Für, so ist es, das will ich nochmal unterstreichen. Genau, ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt der große Milchexperte und schickt alle Kühe und alle frischen Mütter zu mir. Ich regel das immer. Schön, dass es jetzt in diesem Fall geklappt hat. Aber gerade auch nochmal als Osteopath gesagt, jeder Mensch hat seine individuelle Anatomie, seine individuelle Physiologie, seine individuelle Genetik und die individuellen Ereignisse, die von innen und von außen Einfluss auf den Körper nehmen. Und es ist leider immer nicht so zu pauschalisieren, was man alles so machen kann. Ein Versuch kann man sehr häufig starten, wenn es ein Thema ist, von dem wir überzeugt sind, dass es durchaus mal ein Versuch wert ist, aber natürlich haben wir auch nicht immer die Antwort auf alles in der Hosentasche, das ist ganz klar.
Ja, natürlich nicht. Und das kommt ja manchmal so rüber. Es gibt ja, ich weiß nicht, wer von uns, aber irgendeiner unserer Dozenten hat ja auch mal diesen Witz gebracht, was der Unterschied zwischen einem Osteopathen und Gott ist. Und der Witz dahinter ist, dass Gott weiß, dass er kein Osteopath ist. Also, okay. Da kommt so ein bisschen rüber, dass, wenn man manche osteopathischen Schriften liest oder manchmal, also mittlerweile nicht mehr so, aber früher weiß ich das noch, dass es auf der Website von manchen osteopathischen Schulen so eine Reihe an Krankheitsbildern gab, die man mit Osteopathie behandeln kann. Das kommt manchmal so rüber, als könnte man alles überall irgendwie behandeln. Ne? Und da, jeder Osteopath behandeln schon, kann
aber heilen, echt, also auch heilen.
Ja, genau. Behandeln kannst du ja jeden. Ja, jeder kann jeden irgendwie Hand auflegen und so weiter. Aber ich sag mal so, jeder, der ein paar Erfahrungen in der Osteopathie hat, also ein Osteopath ist und sich da halt Mühe gibt, kann dir auf jeden Fall irgendwelche krassen Erfolgsstories erzählen, dass er jemanden gerade gebogen hat, der seit 10 Jahren Schmerzen hat, seit 30 Jahren Schmerzen hat oder der sich das Leben nehmen wollte oder irgendwas. Da früher oder später kriegt man solche Fälle wieder gerade, die echt krass sind und wo quasi schon ein Dead End war, wo niemand mehr weiter wusste und so. Sowas gibt's immer wieder. Aber das heißt jetzt nicht, dass man per se solche Probleme behandeln kann. Ne? Und weil man eben halt auf die Suche geht und guckt, okay, wo ist das individuelle Problem begründet? Welche funktionellen Schräubchen und Zustände, Empfindlichkeiten des Patienten kann ich durch meine Behandlung beeinflussen. Und dann kann man manchmal krasse Ergebnisse kriegen.
So ist es. Und darüber werden wir in Zukunft auch immer über Anekdoten und dergleichen gehen. Ich würde jetzt mal einen ganz kurzen Break machen, lieber Klaas. Und dann habe ich noch gleich ein, zwei Kleinigkeiten für diese erste Podcast-Folge vorbereitet und freue mich schon einfach auf das, was in Zukunft kommen wird.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
Okay, bis gleich.
Knochenjob.
Klaas, wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die ich für unseren Podcast ins Leben gerufen habe, und zwar Would You Rather, also entweder oder. Und ich möchte dir so ein paar kurze Alternativen vorstellen und du musst dich immer für eine entscheiden. Kannst du mir das erklären, kannst es aber auch so stehen lassen, wie du willst, okay?
Okay, soweit habe ich es verstanden. Hat das Bezug zur Osteopathie oder ist das irgendwie irgendwas anderes? Muss ich mich zwischen zwei Frauen entscheiden?
Das wird sich zeigen. Ich habe versucht, immer im Kontext der Osteopathie oder in unserem Berufsleben zu bleiben, aber ich stretche das mal nach rechts und nach links ein bisschen aus. Okay, pass auf. Entweder oder, lieber Klaas. Du musst eine Arbeitswoche angehen und musst dich zwischen einem der beiden Dilemma entscheiden. Entweder du hast eine heftige Schnittwunde an deinem rechten Daumen oder du hast einen frischen Bänderriss am Sprunggelenk. Was nimmst du?
Also, ich habe schon des Öfteren meinen Daumen verletzt, vor allem meinen rechten Daumen auch. Gebrochen hatte ich den schon. Schnittverletzung, ich habe mir mal beim Muschelessen an der Muschelschale so richtig fettes Ding in den Daumen gehauen. Die Narbe sehe ich bis heute noch. Ich spiele auch bis heute noch. Da bin ich schon Veteran drin, mit Verletzungen zur Arbeit zu gehen. Jupp, selbstständig, kein Problem. Ich glaube, ich würde das vielleicht wählen. Es ist zwar mega nervig, aber das habe ich schon so oft gehabt. Und richtig eine Fußverletzung hatte ich schon länger nicht mehr. Deswegen würde ich den Daumen nehmen.
Alles klar. Okay, Themenwechsel. Du bist ja gerade im Umbau deiner neuen Praxis und rein hypothetisch. Du hast die Möglichkeit, im Warteraum entweder einen Flipper aufzustellen oder einen Billardtisch. Wofür entscheidest du dich?
Flipper.
Flipper, interessant, okay.
Ja.
Okay.
Ich finde Flipper tierisch geil, irgendwie. Viel zu selten gemacht. Genau, und Flipper kann wahrscheinlich auch nicht geklaut werden, also so ein Billardtisch mit Billardkugeln und Billardkö. Erstens kann es nicht geklaut werden, zweitens könnte das nicht als Material herhalten für eine Schlägerei.
Der Flipper. Aber du könntest die Kugeln nutzen, um irgendwelche Triggerpunkte zu erklären oder sowas.
Ja, das stimmt, genau. Ja, das stimmt, genau.
Ja. Ja, okay, alles klar. Der Flippertisch ist es, okay. Nächste Geschichte. Irgendwann in weiterer Zukunft machst du einen Tag der offenen Tür und dein Sohn hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt und fängt an, Musikinstrumente für sich zu entdecken und hat gerade so zwei am Start. Es ist aber wirklich noch grauenvoll. Und dennoch hat er sich wirklich fest in den Kopf gesetzt, jetzt am Tag der offenen Tür, für dich ein Ständchen zu bringen, vor all den Menschen, die da zu dir kommen. Und du darfst dich entscheiden, soll er dir ein Ständchen auf der Blockflöte oder auf der Geige vorträllern?
Geige,
okay. Boah, hast du mal gehört, wenn einer nicht Geige spielen kann, das ist das Schlimmste der ganzen Welt. Ich finde Geige und Solo-Geige per se auch ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Aber du sagst, Geige ist schon der Shit. Ja, Blockflöte ist vielleicht ein bisschen
nah. Auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Gut. Next one. Du kannst auswählen, dass dein Name in die Medizingeschichte eingeht. Entweder, weil du eine anatomische Struktur entdeckt hast oder weil du ein Krankheitsbild entdeckt hast und definiert hast. Wofür würdest du lieber stehen?
Ja, gute Frage. Ich bin ja eigentlich ein Fan der Bewegung Names Should Disappear, also dass diese ganzen Ego-Geschichten aus der Medizin verschwinden sollten, so von wegen anatomische Strukturen oder Krankheiten oder irgendwelche Techniken nach einem Namen benannt, sondern dass man die funktionell anatomisch benennen sollte, damit jeder weiß, was damit gemeint ist, ne? Sonst gibt es 1000 Namen und so weiter. Eigentlich bin ich Anhänger dieser Geschichte, dennoch würde ich mich für die Krankheit entscheiden. Morbus Stechmannicus.
Morbus Stechmann, Alter, das will man wirklich nicht haben. Okay. Ja, interessant, okay. Ja. Ja. Gut, okay. Magst du noch einen?
Ja, klar. Ich bin ja, wie du merkst, bin ich sehr gut darin, sofort
Entscheidungen zu treffen. Nochmal zurück in deine Praxis. Du musst dich leider entscheiden. Also es muss eins von beiden sein. Es gibt leider keinen Weg dran vorbei. Also würdest du eher ein florales Wandtattoo dir an die Wand machen oder in so einer Schnörkelschrift Carpe Diem in deiner Praxis stehen haben wollen?
Oh je. Ja, ich bin ja alter Lateiner, großes Latinum. Okay. Trotzdem ist das krass abgedroschen. Carpe diem. Ich würde mich für das florale Muster entscheiden. Also ich bin zunehmend auch ein, weiß ich nicht, ich kann solchem zunehmend irgendwas abgewinnen. Es kann mega hässlich sein, aber es kann ja auch irgendwie ganz cool sein.
Okay. Ja. Damit kann ich arbeiten. Okay, und letzte Frage. Und auf diese Frage freue ich mich persönlich schon sehr lange. Oder letztes Entweder-Oder. Also das Setting ist, es ist alles geklärt, alles geregelt, alle sind versorgt, du musst dir um nichts eine Platte machen, du hast jetzt 4 Wochen Zeit und du hast 2 Angebote und eins dieser beiden Angebote wird es werden und es basiert so ein bisschen auf deinen Interessen, würde ich mal sagen. Also du hast zum einen das Angebot, 4 Wochen lang mit dem kompletten Stuff mit allen Sportlern, allen Trainern von der UFC auf Tour zu gehen durch Amerika und die Sportler vor und nach den Wettkämpfen zu betreuen und alle wollen auch zu dir und du bist bei den Trainings dabei und kannst das machen. Ärgerlicherweise ist parallel die Amerika-Tour für 4 Wochen des aktuellen Wu-Tang-Clans in Vollbesetzung, die auch sagen, Klaas, wir brauchen dich für nach der Show, du darfst während der Show so ein bisschen am Seitenrand abhängen, wir machen hinter Party zusammen, 4 Wochen lang ziehen wir durch Amerika. Wofür entscheidest du dich?
Ich muss auch sagen, UFC würde ich mich entscheiden. Also,
ach, interessant, echt?
Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, ey, bei Wu-Tang, da wird dann ständig nur gekifft und irgendwas und so. Und ich bin zwar ein Fan davon, aber die haben auch so ein bisschen vom Sound her auf jeden Fall die besten Zeiten hinter sich. Ja, okay. Ich fände es mega geil, auch mit RZA abzuhängen. Also der ja auch echt viele tiefgehende Sachen gemacht hat. Also hat er mehrere Bücher auch geschrieben, die auch echt nicht oberflächlich sind. Genau, und halt so die UFC-Nummer, das ist auf jeden Fall, also mit den Kampfsportler-Jungs kann man immer in der Regel ganz gut arbeiten, das sind gute Patienten, anders als meine Erfahrung mit Fußballern, da wäre ich auf jeden Fall sofort dabei.
Okay.
Ja.
Wenn du dich für einen Kämpfer entscheiden müsstest, hättest du aktuell einen Favorite, mit dem du besonders viel abhängen würdest?
Also ich habe letztens mitbekommen, dass es eine Einladung gab von einem der Hamburger Kämpfer, also dem einzigen aus Hamburg, dass der nach Dagestan eingeladen wurde, also in den Kaukasus, in den Bereich Russland. Und da wäre ich ganz gerne, da wäre ich mit dabei. Das wäre zwar ein ziemlicher Abturn da, so Tschetschenien, Dagestan da so, mit dem ehemaligen Champion Khabib Nurmagomedov. Das fände ich, glaube ich, ganz geil. So da so einen richtigen, naja, ganz andere Kultur und da brauchst du ein krasses Commitment da zu sehen. Das wäre zwar nicht die USA, aber so, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre ein Hammer.
Gut.
Leider bin ich nicht gefragt worden.
Ja, warte mal. Wenn unser Podcast erstmal viral geht, dann wird das, glaube ich, ziemlich schnell der Fall sein, wenn die Leute auf dich aufmerksam werden. Jo. Der Mann mit dem Muscheldaumen, den will doch jeder in seinem Team haben. Okay, das war entweder oder, mein Lieber.
Sehr gut.
Gut gemacht. Pass auf, es geht jetzt noch weiter. Wir kommen so langsam zum Ende unserer ersten Folge. Wie ein anständiger Podcast das so für sich einnimmt, würde ich ganz gerne auch eine Playlist mit ein paar Songs von uns initiieren. Und um im Bild zu bleiben, nennen wir diese Playlist Musikantenknochen-Playlist. Und da packst du ein paar Tracks drauf, die gegebenenfalls sogar einen Bezug zur Folge haben, muss aber weiß Gott nicht sein. Und packe ein paar Tracks drauf. Hast du irgendwas vorbereitet?
Ja, ich habe was vorbereitet, genau. Und ich habe auch 3 Songs rausgesucht. Der erste ist von der 90er-Crossover-Band Dog Eat Dog. Kennst du bestimmt auch.
Klammern.
Einem Erfahrung auf Skaterplätzen in den 90ern und den 2000ern. Erstens, weil das jetzt ein bisschen so eine Renaissance gekriegt hat während der ganzen Lockdown-Geschichte, war das irgendwann die einzige Möglichkeit, sich draußen rumzutreiben. Und ich bin ja dann zum zweiten Mal noch in meinem Leben Mitglied einer Gang geworden wieder, einer Ü30, Ü40 Skater-Gang. Okay. Und genau, da habe ich das wieder rausgepackt. Und zwar auch den Song No Fronts. Also in dem Song geht es darum, dass es nur Classic. Um reinen Spaß geht. Genau, es ist ein Klassiker. Yeah. Und es geht auch uns in dieser Podcast-Geschichte auch um den reinen Spaß, haben wir gesagt. Genau, das ist das eine. Zweiter Song von den Gorillaz in Kooperation mit MF Doom, dem bekannten Rapper, der übrigens, das habe ich bis vor kurzem noch nicht gewusst, er ist letztes Jahr gestorben, 2020. Mhm. Und der Song heißt November Has Come, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir November und es ist Herbst.
Oh.
Guter Song. Falls du ihn nicht kennst, kannst du
ihn nachher mal rein. Kenn ich auch nicht. Ich bin gespannt, ja.
Und als letztes, als kleiner Ausblick auf unsere nächste Folge, da soll es um den Begründer der Osteopathie, A.T. Still, gehen. Und da habe ich einen amerikanischen Gospel rausgesucht, von Johnny Cash gesungen. Von Johnny Cash, Ain't No Grave.
Cool, gefällt mir. Ich glaube, wir gehen ungefähr in die richtige Richtung. Also in die gleiche Richtung vor allen Dingen, in die richtige, sei mal hingestellt. Ich habe mir gedacht, okay, Knochenjob, Podcast, fangen wir auch erstmal bei den Roots und bei den Basics an, wo ich groß geworden bin. Und mein erster Track ist von den Hives und nennt sich Two Time in Touch and Broken Bones. ein Song, mit dem ich wirklich groß geworden bin, wo ich damals in Münster in den Clubs, wenn das aufgelegt wurde, durchaus durch die Gegend gehopst bin. Dann als zweiten Track nehme ich von den Ramones The Crusher, die Geschichte eines Wrestlers, der im Madison Square Garden gegen einen russischen Champion antritt und erst sagt, ich mach dich platt, und hinterher richtig Schiss bekommt und sich verkrümelt. Und
Klassiker.
Genau, Klassiker auch. Und dritte ist auch ein Klassiker, im Sinne von, auf dass unsere Praxen sich so langsam, wenn wir umgezogen sind, dann mit Patienten füllen, nehme ich von den Beastie Boys Time to Get Ill.
Time to Get Ill, ja.
Time to Get Ill, jawohl. Das sind meine Tracks, und die packen wir jetzt erstmal auf die Musikknochen-Playlist. Und ja, cool.
Ja, sehr schön, cool. Ja, dann sind wir ja schon so langsam näher am Ende, und was wir ja noch machen wollten, ist die Kette quasi, ne?
Ja.
Die osteopathische Kette. Was man ja Land auf, Land ab mit Osteopathie verbindet, ist, dass man die körperlichen Zusammenhänge wahrnimmt und beachtet. Also wenn der Rückenschmerz von der Leber kommt oder Kopfschmerz von der Niere zum Beispiel. Und deswegen wollen wir hier immer eine Kette vorstellen, eine Verbindung von einer Ecke des Körpers zur anderen Ecke des Körpers. Ich sag dir jetzt einmal Anfang und Endpunkt einer Kette, und du musst dann die Verbindung nennen. Und versuch das halt auch so auszudrücken, dass man das als medizinische Laie auch versteht.
Okay, okay, I try.
Also, heute Klassiker und auch erstmal nicht ganz so abgefahren, und zwar vom Sprunggelenk zum unteren Rücken, zur Lendenwirbelsäule.
Okay, Sprunggelenk, Unterrücken, das hat man schon mal gehört. Gehen wir mal aus, wir sind am Fuß, da fangen wir an, am Sprunggelenk. Mensch knickt um, heißt Einfluss vom Sprungbein, dem Talus, auf die Gabel des Sprunggelenks, sprich Wadenbein, Schienbein. Wir haben einen Zug an den Außenbändern an dem Wadenbein. Das Wadenbein zieht ein bisschen nach unten, rutscht ein bisschen nach unten. Das hat einen Einfluss auf das Kniegelenk, weil da oben mündet das Wadenbeinköpfchen und kann sich dort ein bisschen verhaken beziehungsweise einen Zug nach unten ziehen. Daran angesetzt ist zum Beispiel auf parietaler Ebene gesagt der Musculus Biceps femoris, der vom Wadenbeinköpfchen hoch zum Sitzbeinhöcker zieht.
Dann sind das kennen die meisten Leute als ischiochorale Muskulatur, dieser Biceps femoris.
Korrekt, oder Hamstrings auch.
Hamstrings,
ja. Kennt man aus dem Sport. Also das Wadenbein unten, Zug über die Hamstrings an dem Becken, an dem Sitzbeinhöcker zum Beispiel. Das heißt, die eine Beckenschaufel wird ein bisschen nach hinten gezogen. Das gibt Stress hinten auf das Iliosakralgelenk. Das heißt, die eine Beckenschaufel und das Kreuzbein artikulieren miteinander. Und spätestens von da aus über das ISG und die iliolumbalen Bänder bist du schnell an der Lendenwirbelsäule und kannst da Schmerzen entwickeln, weil zum Beispiel die Bänder unter Zug geraten und dass die Austrittsstellen der Nerven an der Wirbelsäule einschränken. Das ist meine Kette.
Ja, genau, solides Ding.
Würde ich auch sagen, ne? Parietale kann man sich erstmal gut nach oben hangeln.
Ja, genau. Parietal steht für Muskel, Knochen, Bänder, so ungefähr.
So sieht's aus,
ja. Was man das nochmal sagt, ja. Genau. Ja. Und das ist eine Sache, die man auch öfter erlebt. Gerade das Wadenbein, was blockiert ist. Und so eine Erfahrung von mir auch, wenn man am Rücken rumlaboriert und diese Beckenbeweglichkeit wiederherstellt, der Schmerz aber wiederkommt, dann muss man nochmal weiter oben, weiter unten checken. Und manchmal erfährt man dann halt im Erstgespräch, dass es Verletzungen gab oder Verletzungen gibt, so im Bereich des Fußes, des Sprunggelenks. Oder man guckt sich das im besten Fall auch gleich mit an.
Mhm. So sieht's aus. Klasse, mein Lieber. Das war's für unsere erste Folge. Hat mir wirklich Spaß gemacht, und ganz kurze Info noch an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Uns gibt es auf Instagram natürlich, so wie sich das gehört heutzutage, Social Media mäßig. Ihr könnt uns gerne Feedbacks, Anregungen, Wünsche und alles auf unserem Instagram-Kanal Knochenjob, der Podcast. Geben, folgt uns da und wir halten euch auf dem Laufenden, wann es wieder neuen Content von uns gibt. Und ja, Klaas, vielen Dank und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Wenn ihr mehr erfahren wollt und hinter die Kulissen schauen wollt, abonniert uns auf Instagram @knochenjob_podcast.